Deutschlandfunk Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen und willkommen zu Kontrovers. Es beginnt damit, dass es nicht einmal ein deutsches Wort dafür gibt. Gendern. Es wird übersetzt als geschlechtergerechte Sprache. So drückt sich aber kaum jemand aus, alle sprechen vom Gendern. Und vorsichtig formuliert, Gendern spaltet. Für die einen verdeutlicht es bestehende Ungleichheit und versucht, diese abzubauen. Anderen geht Gendern, vor allem das Sternchen in der geschriebenen und die Pause plus weibliche Pluralform in der gesprochenen Sprache gewaltig auf die Nerven. Im vergangenen Monat sprachen sich mehrere hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland gegen geschlechtergerechte Sprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört. Die sogenannte Gendersprache sei ideologisch, missachte gültige Rechtschreibnormen und produziere sozialen Unfrieden. Die Unterzeichner fordern in ihrem Aufruf deshalb eine kritische Neubewertung des Sprachgebrauchs im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf sprachwissenschaftlicher Grundlage. Sie verweisen auf Umfragen, nach denen 75-80% der Bevölkerung Gendersprache eindeutig ablehnten. Gendersprache, gerecht oder Gaga, fragen wir heute bis 11.30 Uhr und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprache oder eine Textnachricht schicken, die Nummer 01 73 56 90 322, und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Schneider aus Siegen. Also ich empfinde die Gendersprache als eine Übergriffigkeit auf die Mehrheitsbevölkerung, herausgetreten von einer kleinen, sich selbst für die akademische Elite haltenden urbanen Minderheit, die den Rest der Bevölkerung jetzt mit dieser Art der Sprachverunstaltung umerziehen möchte.
Andreas Salam ist aus Wolfen. Nach 6000 Jahren Patriarchat halte ich es für dringend geboten, auch in unserer Sprache eine ausgeglichene Kommunikation zu erreichen und somit eine Geschlechterneutralität zu erfahren.
Jutta Herzer, ich komme aus Lichtenrade. Als so fast 80-Jährige, die sich sehr über die Emanzipationsbewegung gefreut hat, ist, dass das Gendern nicht dazu beiträgt.
Alexander Schramm, Berlin. Ich frage mich, was diese Abneigung gegen das Gendern soll, gegen das Miteinbeziehen aller Menschen, ob Frauen, Männer, trans, intergeschlechtlich oder auch nicht-binärer Menschen. Diese Person mit einzubeziehen, stresst niemanden, es löst keine Leiden aus, im Gegenteil, es löst sie auf.
Entweder ist dieses Gendern, geschieht es aus Unbildung, dass man nicht kapiert, dass ein maskulines Generikum alles umfasst, genau wie es auch auf weiblichen ist, oder aber aus Ideologie. Und letzteres ist wahrscheinlich anzunehmen.
Sauer aus Dresden, guten Morgen. Gendersprache ist Gaga, weil Sprachfluss und Verständnis werden erheblich gestört. Diejenigen, die Kritik an der Gendersprache üben, werden als rassistisch, sexistisch oder bestenfalls als Oldschool diskriminiert. Und drittens wird ignoriert, dass sich Sprache durch den alltäglichen Gebrauch entwickelt und nicht durch einige Normvorschriften einer elitären Kaste.
Mirko Hasse aus Germersheim. Eine gendergerechte Sprache ist aus meiner Sicht überflüssig, weil sie dem von ihr postulierten Ziel, die Gleichheit der Geschlechter zu erreichen, nicht dienlich ist.
Das war ein Ausschnitt der Wortmeldungen, die uns erreicht haben. Die Tendenz, sehr viel Kritik an Gendersprache, wenig Verständnis dafür. Und uns haben wesentlich mehr Männer als Frauen angerufen. Ich möchte es kurz ergänzen durch Zuschriften, die wir bekommen haben. Die Mail von Uta Uhlich. Gendersprache verwenden? Ja, bitte. Sie klingt nicht schön, sie sieht nicht schön aus, aber das, wofür sie steht, ist wichtiger. Tom Berger schreibt, es wird ja niemand zum Gender gezwungen, wer es nicht will, der macht's nicht, aber weil wir in einer Demokratie leben, muss jeder, jede, jeder es erdulden, wenn's andere machen. Sabine Mertens schreibt uns, die Gender-Ideologie schadet uns allen, den Frauen aber in besonderer Weise, weil sie die Mehr von der Frau als Opfer einer übermächtigen männlichen Meute festschreibt, als hätten die Männer sich alle verabredet, und weil sie behauptet, unsere schöne Muttersprache mache seit Jahrtausenden die Frauen unsichtbar, weshalb man sie nun durch Gendersprache sichtbar machen müsse. Ralf Knigge schreibt, ich halte die Gendersprache für ein Elitenprojekt bestimmter gesellschaftlicher Milieus. Und die Mail von Wolfgang Hartmann, mir ist folgendes Wort Ungetüm anlässlich einer Veranstaltung, bei der ich vor längerer Zeit auftreten sollte, begegnet. Bürger, Innenmeister, Innenassistent, Innen. Gefällt Ihnen das? Fragt er. So, ich begrüße unsere Gesprächspartnerin, das ist Heike Schmoll, sie ist Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dort unter anderem verantwortlich für die Bildungswelten. Sie hat Germanistik und Theologie studiert und in der vergangenen Woche in einem Leitartikel unter der Überschrift Öffentlich-rechtliche Umerziehung die Verwendung von Gendersprache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk scharf kritisiert. Professorin oder Professor Caroline Müller-Spitzer ist Sprachwissenschaftlerin an der Universität Mannheim, dort am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, ein Schwerpunkt Genderlinguistik. Sie hat Germanistik und mittlere und neue Geschichte studiert. Sandra Schulz, die dritte im Bunde, ist Kollegin, Redakteurin in unserer Redaktion Zeitfunk des Deutschlandfunks. Sie moderiert unter anderem unsere Informationen am Morgen und Volljuristin. Frau Schmoll, wir merken, Gendern ist ein hochemotionales Thema. Es wird offenbar mit vielem befrachtet. Warum?
Weil offensichtlich Argumente bei diesem Thema nicht fruchten. Ich halte es für extrem wichtig, dass man die Debatte erstmal auf eine sprachwissenschaftliche Grundlage stellt. Dann sieht man, dass es bei den Sprachwissenschaftlern zwei Lager gibt. Ich umreiße sie mal grob als die Grammatiker, die große Probleme haben mit den von den Linguisten, vor allem Genderlinguisten, aufgestellten Thesen. Zum Beispiel, dass das generische Maskulinum nicht geschlechtsneutral ist. Das ist eine Grundthese der Grammatiker. Im Übrigen vertreten das alle 267 Philologen, die diesen Aufruf gegen die Genderpraxis im Öffentlich-Rechtlichen unterzeichnet haben. Dazu 390 weitere Unterzeichner. Man kann ja schlechterdings nicht behaupten, dass namhafte Sprachwissenschaftler da alle völlig falsch liegen. Für mich ist das generische Maskulinum, und deshalb werde ich es auch in dieser Sendung durchgehend benutzen, die, wenn man schon so argumentiert, geschlechtsneutral, in der Tat neutralste Form. Denn wenn Sie gendern, indem Sie die weiblichen und die männlichen Formen nennen oder alle zu weiblichen Formen machen, dann vergessen Sie die, die vorhin auch eine Rolle gespielt haben, die Diversen, die Transgender und viele andere mehr.
Genau. Deshalb die Nachfrage, also wenn man spricht von Politikerinnen und Politikern, dann ist das bereits gendern.
Absolut. Und außerdem gibt es ja zum Beispiel einen entscheidenden Unterschied im Deutschen, eine Differenzierung, die mir wichtig ist. Wenn Barack Obama zum Beispiel Angela Merkel einmal his best partner nannte und dann im Deutschen übersetzt wird seine beste Partnerin, dann ist das falsch. Er meinte der beste Partner unter Politikern, und zwar männlichen wie wenigen weiblichen. Mhm. Und solche Differenzierungen finde ich wichtig, und ich finde es auch wichtig, dass man sie erhält und nicht einfach wegdiskutiert, wegradiert.
Mhm. Frau Schmoll, alle Fragen bitte sind überhaupt nicht zynisch gemeint und beschreiben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt heute Morgen drei tolle Frauen in dieser Sendung. Soll ich Sie jetzt alle als Teilnehmer vorstellen?
Meinetwegen gerne, aber Sie haben ja schon eine Vorentscheidung getroffen. Die Sendung ist mit Hörer Sternchen innen angekündigt.
Die Rückfrage war mir übrigens gar nicht klar.
Hat sich der Deutschlandfunk entsprechend entschieden oder warum ist das so?
Auf die Frage kommen wir gleich zu sprechen. Frau Müller-Spitzer, seit wann ist und wie wurde Gendern überhaupt ein Thema für die Öffentlichkeit?
Also, dass geschlechtergerechte Sprache immer mehr Verbreitung findet, das ist seit Ende der 80er Jahre der Fall im Deutschen und im Englischen schon etwas früher und in anderen Sprachräumen auch so in dem gleichen Zeitraum wie für das Deutsche. Wir finden seit Ende der 80er Jahre immer mehr Doppelformen, also so dieses liebe Bürgerinnen und Bürger und auch mehr Neutralisierung. Es gab auch 1991 schon einen Beschluss des Deutschen Bundestages, übrigens auf Antrag der CDU und FDP, der Antrag, der am Ende durchgegangen ist, dass zukünftig die Rechtssprache geschlechtergerecht formuliert werden soll. Also seitdem heißt es in Gesetzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispielsweise. Und seitdem sagt man auch nicht mehr im Bundestag zum Beispiel, das Wort hat der Minister für Frauen und Jugend, Frau Süßmuth, sondern die Ministerin und die Bundestagspräsidentin und so weiter. Mhm. Das ist im Protokollsinneren mittlerweile festgehalten. Die Debatte, das haben wir, glaube ich, ja alle mitbekommen, ist eigentlich in den letzten, sagen wir mal, 2 bis 4 Jahren erst wirklich so heftig geworden. Und das zeigt, glaube ich, auch, worüber wir am meisten diskutieren. Wir diskutieren oder streiten uns eigentlich nicht unbedingt um Gendern, ja oder nein, sondern welche Formen geschlechtergerechter Sprache irgendwie akzeptabel sind. Gerade diese neuen Formen wie der Genderstern, die fallen eben vielen auf, die vorher diesen kontinuierlichen Rückgang des generischen Maskulinums nicht mitbekommen haben. Kann ich vielleicht noch etwas hinzufügen zur
Sprachwissenschaft? Die vorher was nicht mitbekommen haben, das habe ich nicht verstanden. Den Rückgang des generischen Maskulinums?
Genau, also wenn man zum Beispiel sich die Neujahrs- und Weihnachtsansprachen anschaut, der Bundeskanzlerin, langes war es ja Angela Merkel und auch der anderen davor, dann sieht man, dass das generische Maskulinum beispielsweise immer seltener wird, dass Doppelformen dafür ersetzt werden. Olaf Scholz hat zum Beispiel kein einziges generisches Maskulinum in seiner Ansprache verwendet, aber es ist niemandem aufgefallen, weil es eben geschickte Umschreibungen waren, also alle, die helfen, alle, die mit anpacken und so weiter. Insofern, das ist alles geschlechtergerechte Sprache, aber nur bestimmte Formen sind eben sehr auffällig.
Aber es dient doch nicht der Sprache, wenn wir ständig etwas umschreiben müssen, was wir eigentlich anders ausdrücken würden, um nur nicht in die Falle des Nicht-Genderns oder des Genders zu tappen.
Ja, das ist immer die Anfangsfrage, was ist das generische Maskulinum eigentlich? Frau Schmoll hat ja selber gesagt, es wäre gut, das auf eine sprachwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Und als Sprachwissenschaftlerin begrüße ich das natürlich total. Sie hat eben zwei Lager aufgemacht, die Grammatiker und die Linguisten. Der neueste Aufruf, den Sie am Anfang zitiert haben, da muss man irgendwie vielleicht mal zum Kontext sagen, dass das eine bestimmte Generation von Linguistinnen und Linguisten sind, die da besonders renommiert sind. Jetzt wie Heide Wegner, Manfred Bierwisch, Hans-Jürgen Heringer, das sind wirklich Größen unseres Fachs, Peter Eisenberg, aber alle eben mittlerweile gut über 80. Das heißt, sie repräsentieren eine bestimmte Tradition in der Linguistik und das ist der Strukturalismus. Der Strukturalismus hat sich eben auf die Sprache als strukturelles System konzentriert, losgelöst mehr oder weniger von unserem Kommunikationszusammenhang und damit unserer Kultur und Gesellschaft, in der wir sprechen. Die Linguistik der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte hat sich sehr auf den Sprachgebrauch konzentriert, weil man so zum Beispiel auch besser nachvollziehen kann, wie lernen Kinder Sprache zum Beispiel. Also wie lernt man eigentlich Sprache? Wie abstrahiert man von dem, was man macht, zu Regeln? Und diese Art der Linguistik hat eben auch herausgearbeitet, dass es sehr viele Asymmetrien in unserer Sprache gibt, die, wie auch das generische Maskulinum, übrigens auch keine Feststellung, die nur im deutschsprachigen Sprachraum irgendwie festgestellt wurde, die doch etwas damit zu tun haben, eben mit unserer Gesellschaftsordnung, mit dem Mann als Norm. Und dass es diese Asymmetrien eben in unserer Sprache eingeschrieben sind und damit natürlich auch die Überlegung aufkommt, möchte man das vielleicht verändern?
Ich möchte gerne an einem Punkt entschieden widersprechen. Sie haben gesagt, dass es im englischen Sprachgebrauch zunehmend gegendert werde. Das stimmt einfach nicht. Sondern die weiblichen Formen, zum Beispiel Actress, Waitress, Senatress, die sind alle zurückgedrängt worden. Und Engländer und Amerikaner haben sich während der Amtszeit von Frau Merkel gewundert, warum wir eigentlich die in ihren Augen herabsetzende Form der Chancelleress benutzten und nicht Chancellor sagten. Staaten. Also es stimmt einfach nicht, dass es in anderen Sprachräumen so läuft, in Frankreich übrigens auch nicht. Und in Russland gibt es auch eine Tendenz, nicht mehr von Grubarowa zu reden, sondern den Namen des Mannes tatsächlich auch der Frau zu geben, das A also wegzulassen.
Kleine Einschränkung, in Frankreich spricht man von der Premierministerin jetzt von der Première, also die weibliche vom Ministre. Man sagt nicht Ministresse oder sowas, da haben Sie recht, aber man nimmt das Adjektiv. Sandra Schulz, bei mir im Studio. Sandra Schulz, normalerweise duzen wir uns, jetzt in dieser Sendung siezen wir uns selbstverständlich. Das ist eine Regel bei uns im Deutschlandfunk, über die übrigens auch diskutiert wird, so wie wir im Haus auch über Gendern diskutieren. Übrigens, Heike Schmoll hat eben darauf hingewiesen, dass die Hörer mit HörerInnen mit Sternchen angekündigt worden seien. War mir neu, wusste ich selber übrigens gar nicht. Wie wird bei uns im Deutschlandfunk über Gendern diskutiert?
Das ist eine sehr lebendige, sehr bewegliche Debatte. Es gibt quasi keine Position, die nicht vertreten wird. Es gibt, wenn ich vielleicht mal anfange, in unserem Team, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die den gesprochenen Genderstern nutzen. Es gibt Kollegen, kann ich da in dem Fall sagen, weil es tatsächlich alles Männer sind, die durchgängig mit dem generischen Maskulinum arbeiten. Und es gibt viel dazwischen, viele Zwischenlösungen. Ich persönlich habe es mir angewöhnt, da wo ich kann, aufs generische Maskulinum tatsächlich auch zu verzichten. Ich spreche nicht von Experten, ich spreche von Fachleuten, da wo es inhaltlich so gut wie keinen Unterschied macht. Und wir haben, also Heike Schmoll hat eben gefragt, ob sich das Deutschlandradio jetzt festgelegt hat. Das ist meines Wissens nicht der Fall. Es gibt keine Ansage unserer Geschäftsleitung, wie wir zu sprechen haben. Was bei uns im Team allerdings schon der Fall ist, ist, dass wir die Bitte des Abteilungsleiters haben, auf den gesprochenen Genderstern, also auf diesen Gender Gap, der für viel Irritation ja auch sorgt oder zu sorgen scheint, darauf zu verzichten. Also seine Sorge ist, dass das zu elitär klingt, dass wir zu abgehoben wirken, wenn jetzt dieser gesprochene Genderstern in jeder Formulierung vorkommt. Also ich empfinde die Debatte als sehr stark in Bewegung. Ich kann den Eindruck nicht teilen, von dem Heike Schmoll ja auch berichtet in ihrem Meinungsartikel, dass es einen enormen Gruppendruck gäbe hin zu den gesprochenen Gendersternen. Das ist schlichtweg nicht meine Erfahrung.
Frau Schmoll, der Gruppendruck?
Der Gruppendruck ist bei anderen Redaktionen extrem. Ich weiß, dass das ZDF zum Beispiel auch eine Debatte im Fernsehrat darüber hatte und es auch einen Rücktritt gab deshalb. Das ZDF hat zum Beispiel eine Richtlinie, wie man am besten gendert, herausgegeben für seine Redakteure. Das sieht ja so aus, als sei es nun eigentlich erwünscht. Und Sie wissen alle selbst, dass Petra Gerster und Klaus Kleber im Heute-Journal damit angefangen haben und damit eigentlich die Zuschauer mit einer von ihnen bevorzugten Sprachmarotte übermannt haben, gegen die sie sich nicht wehren konnten. Mhm. Es ist immer noch so, dass der Rechtschreibrat diese Art von Schreibung und Sprache ausdrücklich abgelehnt hat, und zwar mit einer, finde ich, immer noch gültigen Begründung, dass sie nämlich die Verständlichkeit behindert, dass sie den Sprachfluss behindert und dass sie es Ausländern, die gerade mühsam versuchen, Deutsch zu lernen, im Grunde auch erschwert, das Deutsche zu verstehen und eigentlich eine Inklusion mit Exklusion anderer Gruppen bezahlt.
Wir wollen einen Hörer einbeziehen. Aus Stuttgart hat uns Uwe Mangold angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Bitteschön.
Ja, ich denke, dass Deutschland das Pech hat, drei Geschlechter zu haben in der Sprache, der, die, das. Und England hat wiederum das Pech, so eine große Adelstradition zu haben, sodass die Duchess und wie es alles da so gibt, dass die dadurch auch einen entsprechenden Druck verspürt haben, geschlechtergerecht zu sprechen. Und zum Beispiel in der türkischen Sprache gibt es das in keinster Weise. Da gibt es keinerlei Berufsbezeichnungen, die einen Hinweis geben, männlich oder weiblich. Ich habe Kontakt zu Frauenaktivistinnen in Izmir und die wünschen sich, sie hätten solche Probleme wie in Deutschland. Aber nachdem eben Deutschland diese Sprache hat, denke ich, dass auch der Deutschlandfunk nicht nur seine Hörer, sondern auch seine Hörerinnen begrüßen sollte.
Sandra Schulz.
Ich wollte auf Heike Schmoll noch mal antworten, weil ich...
Herr Mangold, bleiben Sie bitte in der Leitung noch.
Ja, danke.
Weil ich in Ihren Schilderungen immer das Gefühl habe, als würde im Öffentlich-Rechtlichen, Sie haben jetzt über das ZDF gesprochen, als würde dort ausnahmslos der gesprochene Genderstern genutzt werden. Ich finde das eine problematische Darstellung, weil das einfach meiner Wahrnehmung überhaupt nicht entspricht. Also es ist bekannt, dass Klaus Kleber den gesprochenen Genderstern ab und zu genutzt hat, aber der Sprachgebrauch, auch im ZDF, auch nach meiner Wahrnehmung in den anderen öffentlich-rechtlichen Medien, der ist weit weg davon, dass quasi alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, mit dem gesprochenen Genderstern angesprochen wird.
Aber es passiert doch. Kurzen Einspruch. Ich habe am Freitagnachmittag noch mit einem Kollegen gesprochen in der Vorbereitung dieser Sendung und er berichtete von einer Sendung im Deutschlandfunk, einen Beitrag 18 Minuten lang, komplett durchgegendert. Er sagte, das Thema war rasend spannend, aber das Ergebnis gesprochen unerträglich.
Das kann sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in den 19 Uhr Nachrichten, die danach folgten, dass da das generische Maskulinum dann wieder sozusagen die Grundform war.
Genau, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, von wegen, es war unerträglich. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir Sprache hören als Individuen, dann reagieren wir darauf mit unserer Form auch von Ästhetik, die wir haben. Und wenn ich mich am Genderstern unglaublich störe oder an der Sprechpause, dann scheint es mir kaum erträglich zu sein. Aber das hat eben was mit meinem Ich zu tun und nicht etwas mit dem Genderzeichen an sich. Es gibt erste empirische Studien zur Verständlichkeit des Gendersterns, auch mit der Sprechpause. Und die zeigen eben, dass es nicht darauf ankommt, dass überhaupt das Genderzeichen darin ist, sondern wie es gesetzt wird und wie die Sätze formuliert werden. Dass der Singular sehr schwierig ist, aber im Plural und wenn es flüssig formuliert ist, die Verständlichkeit nicht behindert wird. Wir müssen uns doch da auch den Studien zuwenden und nicht irgendwie dem subjektiven Empfinden.
Weitere Mails haben uns erreicht, zum Beispiel die von Gisela Kappay. Sie schreibt, ich finde die sprachlichen Verrenkungen, die hier in allen mög- und unmöglichen Varianten betrieben werden, überflüssig wie ein Kropf. Frau oder Herr F. Abelt schreibt uns, jeder mag von mir aus so sprechen, wie er oder sie mag. Die Verwaltungen und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollten jedoch ein korrektes Deutsch verwenden. Die Mail von Michael Bock, ein öffentlicher Rundfunk muss das Gendern vorleben, was die Gesellschaft nicht immer beachten muss, aber woran sie von irgendjemandem erinnert werden muss, dass es das Gendern gibt. Mein Sportverein gendert nicht, darum muss der Deutschlandfunk gendern. Irgendeiner muss es tun, alle müssen es nicht tun. Frau Müller-Spitzer, wir haben eben schon darauf hingewiesen, in der Wissenschaft gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Jetzt hat der Rat für deutsche Rechtschreibung, darauf hat Heike Schmoll eben hingewiesen, das ist so eine Art ständige Impfkommission für Deutsch, Gender gesagt, Gender-Sonderzeichen entsprechen nicht dem amtlichen Regelwerk. Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Rechtssicherheit werden beeinträchtigt. Und sie schließen auch darauf hatte Frau Schmoll hingewiesen, Bevölkerungsgruppen, die wenig Deutsch können auf eine einfache Sprache angewiesen sind, sie schließen diese Gruppen aus. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Sprache, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Also zunächst mal ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was die Rolle des Rechtschreibrats ist. Sie sagen eben, es ist eine ständige Impfkommission für die Sprache. Das ist es so nicht. Wir haben also keine allgemeine Sprachakademie für das Deutsche, für unsere Sprache in ihrem Gebrauch, sondern eben, was dieser Rat normieren soll, ist die Rechtschreibung. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Und bei geschlechtergerechter Sprache handelt es sich ja im eigentlichen Sinne nicht um Rechtschreibprobleme, sondern man möchte eben neue Dinge ausdrücken von der Bedeutung her. Der Rechtschreibrat hat sich in seiner letzten Stellungnahme bekräftigt, dass geschlechtergerechte Sprache aus seiner Auffassung her wichtig ist und dass alle Menschen geschlechtersensibel angesprochen werden sollten, so steht es in der Pressemitteilung, und dass sie aber die Schreibung mit dem Genderzeichen noch beobachten und dass sie bestimmte Kriterien anlegen, eben Verständlichkeit, Vorlesbarkeit und so weiter, und dass sie die Sprache eben weiter beobachten, wie das gemacht ist. Zur Lernbarkeit von Sprache, da wissen wir, dass eben die Erlernbarkeit des Deutschen von sehr viel, sagen wir mal, heftigeren Problemen begleitet ist, zum Beispiel die Satzklammer, die wir im Deutschen haben, die Groß- und Kleinschreibung, die Artikelzuordnung. Diese Phänomene sind viel schwieriger zu lernen und wir würden eben ja auch nicht sagen, wir schaffen den komplexen Satzbau ab oder irgendwie sowas, nur weil es schwierig zu lernen ist. Die Erfahrung des Goethe-Instituts beispielsweise in einem neuen Sonderheft der Bundeszentrale für politische Bildung, hat die Leiterin da was dazu geschrieben, sind eigentlich recht positiv. Die Leiterin dort schrieb, also alle Menschen, die eben die trennbare Verben gelernt haben, die können auch geschlechtergerechte Sprache lernen, wenn sie wollen. Und es muss ja niemand. Man muss es ja erstmal nur rezipieren können und nicht produzieren können. Das erwartet ja, denke ich, niemand. Und ich denke, der Rat wird es weiter beobachten. Man muss sich aber doch auch sehr deutlich machen, dass eben, weil ja auch in den Hörerzuschriften so immer dieses, das ist keine korrekte Sprache. Was ist eigentlich unsere Sprache? Was ist unsere Standardvarietät? Man sagt normalerweise, der Gebrauch, also die Bedeutung fördern, ist ihr Gebrauch in der Sprache. Das heißt, auch unsere Standardvarietät ist das, was wir zum Beispiel in überregionalen Medien vorfinden. In der Linguistik analysieren wir...
Entschuldigung, eine Frage. Standardvarietät, was ist das genau?
Also unsere Standardsprache, wie man sagt. Man sagt, man unterscheidet in der Sprachwissenschaft, man weiß, unsere Standardsprache ist nicht ein monolithisches Gebilde, sondern es sind eben viele kleine Varianten. Die gesprochene Sprache ist etwas anders als die geschriebene Sprache und so weiter. Und man sagt zum Beispiel, durch die Analyse der überregionalen Medien finden wir heraus, was die Standardsprache ist. Zum Beispiel stand früher in den Grammatiken, Farbadjektive können nicht dekliniert werden. Also man kann nicht sagen, orangene Jacke oder rosane Brotdose oder so. Und wenn man sich eben den Sprachgebrauch anschaut, auch in überregionalen Zeitungen, dann findet man diese Farbadjektive dekliniert. Und heute steht dann eben in den Grammatiken, Farbadjektive können dekliniert werden. Und genauso ist es so, Entschuldigung, wenn ich das bitte kurz zu Ende führen darf, wenn wir heute geschlechtergerechte Sprache vorfinden in unserer Sprache, dann gehört das auch zur Standardsprache. Es gibt keine Außerinstanz sozusagen, die uns sagt, gehört das zur Sprache oder nicht, sondern was wir sprechen, was wir überregional verwenden, das gehört auch zu unserer Sprache.
Frau Schmoll, ich ahne Widerspruch.
Ja, in der Tat. Erstens ist der Rechtschreibrat das Gremium, was die amtliche Rechtschreibung festlegt. Amtliche Rechtschreibung heißt, dass sämtliche öffentlichen Institutionen sich daran zu halten haben. Dazu zählen Schulen, Bildungseinrichtungen, vor allem auch Universitäten. Dazu zählen Behörden. Und es ist schon ein ziemliches Unding, dass das Innenministerium dann gleichzeitig in einer Handreichung zum geschlechtergerechten Schreiben das generische Maskulinum im Grunde als die schlechteste Form ausschließt. Das steht dem Innenministerium überhaupt nicht zu. Noch ist dieser Rechtschreibrat, auch wenn er im Vergleich zu einer Académie française ein absolut zahnloser Tiger ist, ist das Gremium, das die amtliche Schreibung festlegt. Und noch ist es eben nach amtlicher Schreibung ausgeschlossen, ein Genderstern, ein Unterstrich, ein Asterisk oder sonst irgendwas zu verwenden. Und solange das so ist, haben sich zumindest Schulen und auch Universitäten eigentlich daran zu halten. In den Universitäten ist es inzwischen so, dass es nicht eine Sprachentwicklung gibt, die in irgendeiner Form nachvollzogen würde, wogegen niemand was hat, sondern dass es einen wahnsinnigen Zwang gibt zu gendern. Ich habe auf meinen Leitartikel zum Beispiel die Zuschrift eines Professors bekommen, der gesagt hat, ich sollte für einen verdienten Kollegen zu einer Festschrift was beitragen. Leider hat die Herausgeberin beschlossen, dass alles gegendert wird. Damit war das nicht mehr mein Text und ich habe den Text zurückgezogen. Ähnliches gilt für Klausuren, für Hausarbeiten etc. Es gibt Notenabstriche, wenn man nicht gendert. Das ist vor allem in den Lehramtsstudiengängen Usus. Das geht eigentlich überhaupt nicht, denn künftige Lehrer sollten zumindest die Schreibung und die Sprache lernen, die sie hinterher auch unterrichten sollen. Und es gibt Drohungen gegenüber Mitarbeiterinnen von einzelnen Professuren, wenn sie sich kritisch zur Gendersprache äußern, dass dann ihre Verträge nicht verlängert werden können. Das finde ich alles unsäglich und das hat mit Sprachentwicklung nichts mehr zu tun, sondern das hat mit Sprachusurpation von einer Minderheit zu tun, die Mehrheit zwingen will, bestimmte Dinge zu machen.
Bevor wir gleich Herrn Kovas aus Köln zu Wort kommen lassen, Frau Müller-Spitzer, ich muss eine Beobachtung von Frau Schmoll noch verstärken. Auch ich habe mit einem Studenten gesprochen, der gesagt hat, wenn ich nicht gendere in einer Arbeit, ist die Bestnote nicht zu erzielen. Was ist da los an deutschen Universitäten?
Also ich kann den Eindruck nicht teilen, ich kenne diese Leitfäden nicht und wenn das gegeben wäre, dann dürfen die Studierenden sich natürlich darüber beschweren. Also ich meine, der Verein Deutsche Sprache sucht schon lange Menschen, die genau sowas vor Gericht tragen und sagen, sie werden schlechter bewertet, weil sie nicht gendern. Das ist nicht in Ordnung, wenn das so wäre. Entschuldigung.
Ja, es gibt ein neues Urteil. Ein Student hat geklagt und hat Recht bekommen. Er hat gegen den Genderzwang geklagt und er hat Recht bekommen.
Es ist ja auch in Ordnung. Ich würde ja auch immer sagen, man soll es niemandem vorschreiben, weder das eine noch das andere. Aber das Bild, was Sie zeichnen, Frau Schmoll, ist ja ein sehr krasses Bild, dass irgendwie eine kleine Minderheit hier irgendwie die Mehrheit irgendwie okkupiert und irgendwie eine schräge Form irgendwie nach außen bringt. Auch, Entschuldigung, wenn ich das nochmal kurz aufgreife, was Sie zum Englischen gesagt haben. Das Suffix, was Sie angesprochen haben, ist im Englischen lange nicht mehr produktiv. Aber zum Beispiel das Singular they, ja, they is, um das Geschlecht zu umgehen, ist sehr häufig mittlerweile im Englischen. Im Schwedischen gibt es ein neues geschlechtsneutrales Pronomen. Das ist kein deutsches Problem. Und ich wäre ja auch dafür, weniger Vorschriften, keine Leitfäden. Und dann entscheiden die Menschen mit ihren Federn, also mit ihren, was sie schreiben und was sie sprechen. Und dann schauen wir, wo uns das hinführt. Aber man kann doch nicht so tun, als sei das irgendwie, als würden alle Leute nur gezwungen werden. Das
und
ist nicht so.
Jetzt wollen wir Herrn Kovas begrüßen, der uns aus Köln anruft. Guten Morgen, Herr Kovas.
Ja, guten Morgen.
Dankeschön für Ihre Geduld.
Ja, es ist nicht schlimm. Ich bin ja Rentner. Es ist so, dass diese Genderei, die regt mich dermaßen auf, das geht mir auf die Gesundheit. Ich muss meinen Blutdruck immer wieder runter mit Inhalapril. Und deswegen, wenn gegendert wird, schalte ich den Deutschlandfunk leider ab, obwohl ich den ja schon 50 Jahre höre. Oder wenn die Stadt Köln mich anschreibt mit Gendersternchen, das fliegt direkt in die Tonne. Und ich habe schon sehr viel Ärger mir eingehandelt, indem ich Wahlunterlagen und alles fliegt in die Tonne. Und ich muss die Anwältin einschalten, weil man mir sogar Strafandrohungen macht. Und ich meine, wir haben ja solche großen Sorgen im Moment überhaupt. Und wir sollen doch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin also schon 85. Ich bin also keine von gestern und auch nicht von vorgestern. Ich habe fast nur junge Leute um mich herum und die jungen Leute lehnen das Gendern auch ab. So, das wollte ich Ihnen nur sagen.
Sandra Schulz, was tun wir Herrn Kovas da an?
Ja, ich würde mit einer Rückfrage antworten oder beziehungsweise bevor ich die Rückfrage stelle, nenne ich das natürlich eine wichtige Rückmeldung. Herr Kovas, wenn Sie uns das so klar kommunizieren, dann nehmen wir das hier in der Redaktion ernst und ich habe es auch verstanden. Was ich nicht verstehe und aber wirklich auch gerne verstehen würde, ist dieser eine Punkt. Sie hören im Deutschlandfunk Formulierungen, einen Sprachgebrauch, der Ihnen nicht gefällt. Warum bringt Sie das so stark auf die Palme, dass Sie es nicht aushalten, weiterzuhören? Ich habe verstanden, dass es viel auch im Kontext diskutiert wird. Da sollten die Menschen umerzogen werden. Aber was Sie sagen, das läuft ja eigentlich darauf raus, dass Sie den Sprecherinnen und Sprechern hier bei uns im Deutschlandfunk vorschreiben wollen, wie die zu sprechen haben. Wie kriegen Sie diesen Spagat zusammen? Oder wie kriegen Sie den Spagat zusammen?
Also ich schreibe niemand etwas vor. Es wird ja auch nicht so viel gegendert im Deutschlandfunk. Das sind hauptsächlich die Kulturmagazine und so. Da kann ich dann, leider muss ich dann darauf verzichten. Und ich muss Ihnen sagen, das kommt auch aus der ganz linken Ecke. Das regt mich deswegen auch auf. Ich bin kein Linker, ich bin aber auch kein extrem Rechter. Aber das regt mich einfach auf. Ich kann einfach nicht sagen, warum. Ja. Und ich muss Ihnen auch sagen, dass ich hier in Köln sogar jemanden kenne, der sich hat transformieren lassen. Und der ist heute eine ganz hübsche Dame und war früher ein Junge. Ich bin ein moderner Mensch, aber das riecht mich auf und ich kann mir das auch selber nicht erklären. Mhm. Und ich darf mich nicht aufregen. Mein Arzt hat gesagt, alles, was dich aufregt, da gehst du einfach weg. Und wenn einer gendert mir gegenüber, dann gehe ich einfach weg, lasse ich den stehen.
Darf ich Ihnen noch eine Passage vorlesen aus dieser Äußerung jetzt der Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler, die sich geäußert haben, mit der Christoph Heinemann die Sendung ja auch begonnen hat mit breiten Zitaten. Dort heißt es am Ende, das Bemühen um Geschlechtergerechtigkeit auch im Sprachgebrauch ist ebenso legitim wie begrüßenswert und kann nicht pauschal als ideologisch qualifiziert werden oder abqualifiziert werden. Was würden Sie uns denn raten, also wenn es hier im Haus Kolleginnen und Kollegen gibt, die zu der Überzeugung kommen, dieses generische Maskulinum, Personen nur noch als Bürger, als Verbraucher, als Kunden anzusprechen, das reicht uns nicht aus, um die Realität abzubilden. Was würden Sie diesen Beschäftigten hier im Deutschlandfunk denn raten?
Ich würde denen gar nichts raten. Die sollen das gerne machen, weil das kann jeder machen, wie er will. Nur ich schalte dann um. Dann muss der Deutschlandfunk mit rechnen. Dann haben sie einen Hörer weniger. Ja.
Herr Kovas, darf ich die Frage auch nochmal so zuspitzen? Regt es sich schon auf, also steigt der Blutdruck, wenn wir von Politikerinnen und Politikern sprechen oder nur, wenn wir sagen PolitikerInnen?
Also dieses Innen, das riecht mich fürchterlich auf.
Aber nicht das andere.
Nein, wenn man von LehrerInnen oder so, dann das regt mich auf. Und ich kann es nicht beschreiben, warum. Es ist halt so. Und warum soll ich in meinem Alter mich da so aufregen? Das tut meinen Gesundheit also nicht gut.
Der Gesundheit alles Gute wünschen. Und vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Und wir gehen von Köln nach Hamburg zu Frau Ranft. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Also, ich bin 57, würde mich selber als in der Wolle gefärbte Feministin bezeichnen, bin trotzdem ganz normal. Und die Diskussion ist uralt, beziehungsweise nicht die Diskussion, sondern das Thema. Es ist nicht so, dass jetzt erst in den letzten 2 Jahren über Sprache und was Sprache bewirkt gesprochen wird. Das ist ein altes Thema. Es beschäftigen sich jetzt anscheinend nur viel mehr Leute damit. Und ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist, es wird immer davon gesprochen, dass es um Gleichberechtigung geht. Das mag sein als Nebenaspekt, aber gleichberechtigt bin ich formal schon lange. Es geht um Gleichwertigkeit. Diese ganze Aufregung, diese ganze Ablehnung und teilweise ja wirklich auch aggressiv und hasserfüllt, die hat meiner Meinung nach damit zu tun, vielmehr, dass sich Frauen erdreisten, das Recht einzufordern, gesehen werden zu wollen, genannt werden zu wollen, nicht mitgemeint, nicht irgendeinem generischen Maskulinum untergeordnet, sondern eben dieses Recht auf Sichtbarkeit.
Mhm. So, das ist der Kern. Ja, wollen wir die Frage an Frau Schmoll von der FAZ weitergeben?
Ich glaube, gerne. Sichtbarkeit ist im Grunde beim generischen Maskulinum da. Sie machen den entscheidenden Fehler, sage ich jetzt mal, dass sie das Geschlecht, das biologische Geschlecht mit dem sprachlichen Genus verwechseln. Und dieses sprachliche Genus ist, auch wenn unsere andere Mitdiskutantin das anders sieht, vollkommen geschlechtsneutral. Das heißt, es meint alle. Es meint Frauen, Männer, diverse. Es ist überhaupt nicht die Frage.
Bitte lassen Sie Frau Schmoll ausreden. Bitte lassen Sie Frau Schmoll ausreden.
Es geht nicht um mitgemeint, sondern die Frage stellt sich einfach nicht. Sondern wenn man so fragt, dann will man im Grunde eine Sexualisierung von Sprache, die ich wieder nicht nachvollziehen kann. Ich finde es aus feministischer Perspektive viel interessanter, das Ganze zu haben, sprich vollkommen gleichberechtigt zu sein und in der Tat ein Politiker zu sein. Oder, wenn ich Ihnen noch ein Beispiel vorlesen darf, bei der letzten Europameisterschaft in England, da gibt es einen Bericht, da stand drin, da habe man auf dem Platz, ich zitiere, den besten deutschen Mittelfeldspieler seit Miroslav Klose gesehen, Alexandra Popp, Zitat Ende. Wenn jetzt hier die beste deutsche Mittelfeldspielerin gestanden hätte, hätte das komplett die Aussage in ihrem Rang gemindert, denn Frau Popp wird mit den Männern auf gleicher Ebene betrachtet in dieser Formulierung. Hätten Sie es anders gemacht, hätten Sie die von Ihnen eingeforderte Sichtbarkeit genannt, wäre die Leistung gemindert worden.
Frau Ranft?
Eben nicht. Aber das ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass eben nicht. Das heißt, wenn Frau als Frau benannt wird oder eben ein weiblich gelesenes Wesen, das kann man ja vertiefen bis dort hinaus, dann ist das eine Abwertung. Aha, genau, darum geht's. Ich möchte nicht abgewertet werden. Ich möchte nicht mitgemeint werden und ich lebe in einer Gesellschaft und nicht zwischen Fachbüchern der Linguistik. Sprache lebt. Ja. Und was man nicht benennen kann, das existiert nicht in der Wahrnehmung. Ja. Das ist ganz einfach. Wie gesagt, alte Diskussion.
Ich möchte aufgreifen, was Frau Schmoll gesagt hat, Frau Müller-Spitzer, nämlich diese Vermengung der Kategorien Genus und Sexus. Sexus als außersprachliche Kategorie Genus, eine innersprachliche. Das schreiben auch diejenigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an dem Aufruf teilgenommen haben. So, kann man beides miteinander vermengen, um sozusagen künstlich dafür zu sorgen, dass es einander entsprechen muss in der Sprache?
Ich glaub,
hier sind wir doch irgendwo beim Kern des Problems auch mit.
Genau, also auch in jeder Einführung der Genderlinguistik werden diese Kategorien, also Genus, Sexus, Gender als dritte Kategorie, sehr genau aufgedröselt. Man muss sie unbedingt trennen. Genus ist eine innersprachliche Kategorie, Sexus ist die außersprachliche und Gender auch. Die Linguistik hat aber eben jetzt in vielen Studien, in vielen Analysen des Sprachgebrauchs herausgearbeitet, dass das grammatische Genus eben oft das Sexus oder heute Gender, wie wir sagen, reflektieren. Man sieht das zum Beispiel an solchen Belegen wie, sie ist ein tolles Mädchen. Das ist ja eine grammatische Inkongruenz. Es müsste heißen, es ist ein tolles Mädchen. Das ist ein Neutrum. Aber uns ist so bewusst, dass bei dieser grammatisch im Neutrum stehende Personenbezeichnung ein weibliches Wesen gemeint ist, dass wir in den Corpora, also in den Sprachbelegen, sehr viele solcher Belege finden. Und wir haben sehr, sehr viel dieser Indikation, dass eben gerade bei Personenbezeichnung und nur bei Personenbezeichnung, weil uns Geschlecht eben in der Kommunikation schon lange wichtig ist, dieser Sexus und der Gender mitreflektiert wird. Und genau das ist unser Grundproblem. Deshalb ist das generische Maskulinum auch nicht die neutrale Folie, als die sie gern postuliert wird. Und es ist eben einfach nur ein Postulat, was von der heutigen Linguistik gar nicht mehr geteilt wird. Und genau dazu hat man ja sehr, sehr viele Studien gemacht. Also ob das generische Maskulinum als neutrale Kategorie verstanden wird, also ob Männer, Frauen, alle Geschlechtsidentitäten gleichermaßen sprachlich sozusagen hervorgehoben werden. Und alle diese Studien, und obwohl wir noch mehr in der Richtung brauchen, deuten darauf hin, dass das generische Maskulinum eben nicht die neutrale Kategorie ist, für die es gehalten wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass nicht Genus und Sexus sehr deutlich auseinandergehalten werden müssen.
Jetzt haben wir eben von Herrn Kovas gehört, der liebe Gott erhalte seine Gesundheit, dass er das als erzieherische Maßnahme wertet. Und in diese Richtung ging ja auch der Artikel von Frau Schmoll. Sie hat uns vorgeworfen oder sie hat uns ermahnt oder ermuntert, Leute, pädagogische Spracherziehung ist nicht euer Auftrag, schon gar nicht dann, wenn also wir uns finanzieren aus den Gebühren, die Menschen zahlen müssen. So, das Erzieherische daran, ist das richtig? Kann man mit Sprache, ist das eine Aufgabe von Gendern, dass man Menschen sozusagen eine Sprachnorm aufdrückt?
Keinesfalls sollte es das sein. Und ich habe Frau Schulz gut verstanden, dass sie eben mal nachgefragt hat, weil ich hätte genau das Gleiche gern gefragt. Ich würde immer für gegenseitige Toleranz plädieren. Also genauso wie ich keine Hausarbeit, die durchgängig im generischen Maskulinum geschrieben ist, irgendwie kritisieren würde wegen dieser Sprachform, erwarte ich aber auch, dass wenn ich geschlechtergerecht sprechen oder schreiben möchte, dass das auch toleriert wird. Diese gegenseitige Toleranz sollten wir uns unbedingt zugestehen. Aber es muss doch auch Journalistinnen und Journalisten doch überlassen bleiben, sich in dieser Gemengelage in dieser Diskussion irgendwie zu verorten. Wie kann man denn nun sagen, sie müssen im generischen Maskulinum sprechen, was eigentlich auch von unserem Sprachgebrauch schon zum Teil überholt ist, und nur dann seien sie neutral? Das ist ja sozusagen auch eine Anweisung. Das widerspricht doch gerade der sprachlichen Freiheit, die wir uns gegenseitig zugestehen sollten.
Auch, Sandra Schulz, wenn es auf Kosten der Verständlichkeit geht?
Das ist ein großes Wort. Verständlichkeit ist natürlich immer das oberste Gebot, wenn wir texten, wenn wir unsere Moderationen entwerfen. Ich wollte auch noch mal reagieren auf dieses Megathema, würde ich sagen, das wir hier haben. Bei uns im Funkhaus in der Diskussion, wir können nicht neutral sprechen, weil wir uns einfach mit jeder Moderation verhalten zu dieser Diskussion, die nun eben mit sehr viel Polemik, die mit sehr viel Emotionen auch läuft. Wir hatten auch bei uns in der Redaktion die Diskussion darüber, da wurde gesagt, dass wenn man mit Genderstern spricht, dass man sich dann quasi schon in die Nähe von Aktivisten so verorte. Und ich empfinde das als ganz großes Thema, dass ich denke, dass es eben gar nicht möglich ist, neutral zu sprechen. Ich denke, wer jetzt bei diesem Debattenstand kontinuierlich aufs generische Maskulinum setzt, der muss in dieser Entscheidung natürlich respektiert werden, aber der ist genauso verortet mit diesem Sprachgebrauch wie jeder Kollege, wie jede Kollegin, die das anders macht. Und also das finde ich auch ganz wichtig rauszuarbeiten. Und das ist für mich auch in unseren Diskussionen immer ein ganz großer und wichtiger Punkt, dass ich es für wichtig halte, dass diese Freiheit auch erhalten bleibt. Also dass niemandem das generische Maskulinum verboten wird, aber eben auch niemandem der Genderstern.
Ragnar Krükels hat uns geschrieben, da Sprache ja auch unser Denken beeinflusst, finde ich es hilfreich und wirklich wichtig, dass alle Menschen unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht in der Sprache vorkommen. Damit werden sie sichtbar und bekommen endlich einen Platz in der Gesellschaft. Thorsten Schahn schreibt, leider polarisiert das Thema so sehr, dass die meisten Menschen hier nur schwarz oder weiß kennen. Daran schuld ist auch der inflationäre Gebrauch der Gendersprache. Wichtig wäre es, wenn man den Gebrauch auf aktuelle Berichterstattung, vor allem auf die Arbeitswelt, beschränken würde. Es geht ja darum, dass mit gewissen Berufen keine Geschlechter mehr assoziiert werden und sich die Heranwachsenden trauen, auch solche zu ergreifen. Eine WhatsApp hat uns erreicht. Ich bin froh, dass der Deutschlandfunk geschlechtergerechte Sprache verwendet und damit zeigt, wie einfach es sein kann, dies im Alltag zu sprechen und zu hören. Und eine andere WhatsApp. In meiner Firma wird verlangt, dass mit Doppelpunkt gegendert wird. Das ist Aufforderung zum Rechtsbruch. Bitte auch einmal die Mainstream-Aktivitäten der Wirtschaft beleuchten. Und wir sind jetzt verbunden mit Herrn Hirz, der uns aus Quern angerufen hat. Guten Morgen, Herr Hirz.
Schönen guten Tag an Sie und an die anderen Teilnehmenden.
Bitte schön.
Ich hatte einen Rückruf erhalten von Ihnen auf eine Mail, die ich geschrieben habe, in der ich meine Sicht der Dinge dargestellt habe. Und zwar im Hinblick auf die Aussage in Ihrem Teaser, dass dort jemand sagt, ich kenne nie, also den Teaser zur Sendung, ich kenne niemanden, der sich als Unterstrich identifiziert. Ich kenne auch niemanden, der sich als Unterstrich identifiziert, aber als selbst betroffener Mensch, als selbst ein Mensch, der divers als Geschlechtseintrag im Personenstandsregister hat und eine nicht-binäre geschlechtliche Selbstsicht, plädiere ich einfach dafür, nach Sprachformen zu suchen, die alle Menschen respektierend ansprechen. Das ist mein Wunsch an alle, die aus welchen Gründen auch immer gegen das Gendern argumentieren, sei es mit der Schönheit der Sprache oder anderen Argumenten, dass die sich Gedanken darüber machen, dass es eine Frage des Respektes ist, den für mich persönlich gerade der Unterstrich ausdrückt, der ja einen Platz schafft in einem Wort. In dem Wort BauarbeiterInnen wird ein Platz geschaffen für alle Menschen, die eben nicht eindeutige Bauarbeiter oder eindeutige BauarbeiterInnen sind.
Herr Hütz, jetzt gibt es die Menschen, die sagen, das Problem ist doch längst gelöst mit dem generischen Maskulinum.
Naja, aber es gibt ja jede Menge oder eine ganze Reihe zumindest von Studien. Ich habe es nur ganz kurz am Anfang verfolgen können, leider, weil ich auf der Arbeit bin, die Sendung, die sagen, nein, es ist ja eine Wirklichkeit, dass der Professor, der Arzt, zu einer Sicht auf die Dinge führen, wo Sprache, es gibt ja diesen Ausspruch, Sprache schafft Wirklichkeit, wo dann ganz klar gesagt wird, es ist so, dass wenn von dem Arzt gesprochen wird, dass ein Bild erzeugt bei den Menschen, die dann eben einen männlichen Arzt sehen.
Aber man sprachlich sagt mir doch zum Beispiel auch, ich gehe zum Bäcker, auch wenn das Geschäft von einer Frau geführt wird.
Ja, genau darin besteht im Grunde ja ein Teil des Problems. Die Frau wird nicht sichtbar gemacht als solche. Am Ende wäre es natürlich am schönsten, wenn wir eine Sprache hätten, die überhaupt keine geschlechtlichen Bezüge hätte. Wir haben ja auch keine Bezüge zur Augenfarbe, zur Haarfarbe der Menschen in unserer Sprache. Die sind nicht relevant für die Sprache. Die Information der Haarfarbe eines Menschen ist einfach nicht relevant in der Sprache, aber dem Geschlecht wird eine enorme Relevanz zugeschoben und das hat zugebilligt und das hat ja Folgen. Wir sagen eben der Bäcker, obwohl wir natürlich wissen vom Verstand her, dass es auch Bäckerinnen gibt oder auch BäckerInnen.
Ja, Frau Schmoll, wie lösen wir das Problem?
Das Problem ist doch, dass wir damit die Oberbegriffe abschaffen würden. Zum Beispiel in dem Satz, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, sind das Oberbegriffe. Die haben überhaupt keinen Sexus. Und das ist eben das grundlegende Missverständnis. Ich habe es ja schon gesagt, dass man glaubt, in einer neutralen Form irgendeine Unsichtbarkeit oder eine Nicht-Sexualisierung zu finden. Ich finde, Oberbegriffe müssen sein und die werden sich auch erhalten. Da bin ich ganz sicher. Alles andere verarmt Sprache und das hat mit Nichtsichtbarkeit oder Sichtbarkeit überhaupt nichts zu tun, sondern das verrät dann nur, wenn man das fordert, dass man im Grunde ein sexualisiertes Sprachverständnis hat. Es tut mir leid.
Mhm. Herr Hütz?
Frau Schmoll, wenn ich darauf antworten darf. Im Grunde wäre stimmt es ja nicht. Sie ignorieren ja dabei, dass es Wirkungen hat, diese Sprache. Es ist eben nicht...
Hallo, Herr Hütz, hören Sie uns noch?
Man versucht mich anzurufen, tut mir leid.
Okay.
Es ist ja nicht wahr, dass das eben keine Wirkung hat, dass es ein neutraler Oberbegriff wäre. Es zeugt ein Bild und es geht letztlich auch gar nicht darum, dass wir werden nie genug Formen schaffen können, um alle Geschlechtsselbstbilder abzudecken. Von daher wäre es wirklich günstig, wenn wir wirklich was Neutrales hätten. Aber es wäre doch auch Ihre Aufgabe, vielleicht daran mitzuwirken, zu versuchen, wie wir Sprache so gestalten, dass sie eben dieses Problem nicht mehr produziert. Und wenn es dann dabei rauskommt, dass das eben nicht BürgerInnen ist, sondern wir eine andere Form finden, die ganz entschlechtlicht ist, wo Geschlecht dann die gleiche Rolle spielt wie die Haarfarbe eines Menschen, das wäre doch toll. Dann brauchen wir auch nicht mehr BäckerInnen.
Sandra Schulz wollte sich dazu einbringen.
Genau, nochmal mit der Rückfrage, einfach um den Austausch zu nutzen, den wir jetzt hier an dieser Stelle haben. Eine Lösung für das Problem mit dieser unbeliebten Gender-Gap-Form, das ist natürlich vielfach auch die Gebrauchsform. Aber weil wir sie jetzt hier in der Sendung haben und die Gelegenheit zum Nachfragen, ich habe es gerade nicht ganz verstanden, dieser Platzhalter, diese Pause, empfinden Sie das als Ort, an dem Sie repräsentiert sind? Oder ich finde, man könnte es ja auch genau umgekehrt sehen. Man könnte ja auch sagen, was soll das denn jetzt, dass wir in dieser Pause stecken sollen?
Ja, also meine ganz persönliche Sicht der Dinge ist, dass dieser Unterstrich wirklich einen Platz schafft für mich. Mhm. Deswegen war ich oder bin ich auch immer noch in der Diskussion um Unterstrich, Sternchen, Doppelpunkt. Da gibt es ja verschiedene Vorschläge. War ich immer sehr für den Unterstrich, weil er einen sichtbaren Platz schafft. Ich würde aber nicht daran hängen, das Sternchen ist auch okay. Und ich würde auch am Ende eine Form bevorzugen, die wirklich entgeschlechtlicht ist. Das entgenderte Sprechen nach Hermes Fettberg, was er ja eine Zeit lang getan hat, wo also die geschlechtsspezifischen Endungen immer durch das Y ersetzt wurden. Das Mauri, also der Maurer, das Mauri, die Maurerin, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam versuchen, die Sprache so zu gestalten, dass die bekannten Probleme einfach nicht mehr entstehen.
Wir sprechen hier intern auch oft von Corris. Und ich gebe Ihnen in dem Punkt recht, dass es sicherlich vieles entkomplizieren würde, wenn sozusagen das Mitteilen zusätzlicher Informationen wegfallen würde, wie wir es ja zum Beispiel auch haben bei Frau Fräulein. Da wurde früher noch die Information des Personenstands mitgeliefert. Und ich glaube auch, es ist keiner traurig darüber, dass diese Zwangsinformation, die dann immer noch mitgeliefert wurde und mitgeliefert werden musste, dass das entfallen ist.
Zumal es Männlein eben nicht gab. Mhm. Das kommt ja nochmal dazu. Frau Müller-Spitzer, ein wesentlicher Punkt wurde eben auch noch mal unterschwellig mit angesprochen, nämlich die Verständlichkeit. Muss nicht auch Sprachwissenschaft als oberstes Ziel haben, dass eine gesprochene Sprache jederzeit und überall von allen leicht verstanden werden kann?
Ja, natürlich. Verständlichkeit ist gerade für bestimmte Texte eben sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch erste Studien zur Verständlichkeit geschlechtergerechter Sprache, sowohl zur Lesbarkeit, also das wird dann mit Eye-Tracking untersucht, dass man Leute wirklich beobachtet, wenn sie Texte lesen, wo auch ein Genderstern drin vorkommt, ob sie daran hängen bleiben, ob das wirklich länger dauert. Und auch andere Studien zur Verständlichkeit. Und die deuten eben bisher nicht darauf hin, dass es die Verständlichkeit wirklich behindert. Eine neue Studie zeigt aber, dass ist es zum Beispiel im Singular, also wenn es dann heißt, der, die ZuhörerInnen, solche Klumpungen, sage ich mal, dass die natürlich die Verständlichkeit, das kann man sich ja unmittelbar vorstellen, sehr wohl beeinträchtigen. Also es scheint mehr um das Wie als um das Ob zu
gehen. Eine konkrete Frage und bitte auch nochmal, die soll nicht zynisch gemeint sein, dreimal unterstrichen. Wenn man das jetzt, wenn man jetzt in Anführungszeichen durchgendert, müsste man dann jetzt angesichts des Jahrestages, den wir in den Nachrichten gerade gehört haben, auch von TalibanInnen sprechen, was ja insofern vollkommen absurd wäre, weil die herrschende Schicht nun mal männlich ist in Afghanistan und sie die Frauen obendrein auch unterdrückt.
Also man muss erstmal gar nichts. Gendern heißt überhaupt nicht, mit dem Rasenmäher über die Sprache zu gehen und überall irgendwie ein Sternchen reinzusetzen, sondern man überlegt sich dann natürlich eben ein bisschen genauer, was möchte ich denn da eigentlich sagen? Und wenn ich weiß, dass es nur Männer sind, und das ist bei den Taliban ja eben der Fall, dann lasse ich natürlich das Maskulinum, weil es ja der treffendere Begriff ist. Und auch noch eine Sache, die Sache zwar vielleicht ein bisschen verkompliziert, aber wir wissen in der Genderlinguistik aus Untersuchungen auch, dass Gender nicht in allen Kontexten gleich wichtig ist. Also man kann vielleicht allgemeinsprachlich sagen, je näher wir an eine Person kommen, je konkreter wir uns eine Person vorstellen, also der Arzt, der Professor, der Wissenschaftler, desto wichtiger ist, desto mehr spielt ein Geschlecht eine Rolle. Bei sowas wie Zuschauerinnen oder so ist es eben weniger wichtig, oder bei Zuschauer, Einwohner, weil ich eben in der Regel sind das Wörter, die werden im Plural verwendet und so weiter. Und genauso bei diesen Konstruktionen wie ich gehe zum Bäcker, da habe ich ja eigentlich den Ort vor Augen. Da wird die Personenbezeichnung als Ersatz für den Ort bezeichnet. Und da ist es durchaus auch gar nicht so problematisch, das vielleicht stehen zu lassen, wenn man nicht sagen will, ich gehe zur Bäckerei. Das heißt, es ist nicht wirklich immer gleich wichtig, sondern es kommt eben sehr drauf an. Aber wenn ich tatsächlich nah an Personen drankomme, nah daran komme, mir etwas vorzustellen, dann zeigen die Studien, ist das generische Maskulinum nicht die neutrale Kategorie. Und das wird nicht wahrer dadurch, indem man es immer wieder behauptet.
Ich bin gespannt, was Frau Dölitisch uns zu sagen hat. Sie ruft uns aus Hannover an. Guten Morgen, Frau Dölitisch.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Also diese Diskussion, die finde ich so unerfreulich. Ich fühle mich als Frau von dem Sprachgebrauch mit Pünktchen, Sternchen und was da sonst noch ausgesprochen veralbert. Ich habe mich mit dem generischen Maskulinum überhaupt nicht benachteiligt gefühlt. Ich weiß, dass es also nicht geschlechtsbezogen, mir ist das klar. Und deshalb kann ich, also die Diskussion halte ich genauso überflüssig in ihren Wert, weil die ganze Aktion des Genderns mir auch langsam, mich beflattern hier dauernd Wespen, mir derartig auf die Nerven geht, und ich möchte meine deutsche Sprache nicht derartig verhunzt sehen durch Punkt und Sternchen. Und wenn normalerweise, wenn erscheint in der Zeitung Pünktchen, Sternchen, dann lese ich glatt drüber weg. Ich lese sowas nicht. Und wenn ich im Radio einen längeren Vortrag höre, wo einer dauernd in so eine Glottisschwierigkeit hat und immer ins Stottern kommt durch das Pünktchen, Sternchen und dergleichen, dann stelle ich den Vortrag ebenfalls weg. Ich höre mir sowas nicht an. Ich fühle mich durch diese ganze Geschichte veralbert.
Mhm. Frau Schmoll?
Ja, ich kann das nur teilen. Ich glaube auch, dass es, das habe ich ja auch gesagt, ein durchaus feministisches Ziel ist, eine absolute Gleichberechtigung zu haben. Und die sehe ich, wenn man überhaupt die Kategorie Geschlechtergerechtigkeit, die dann noch näher zu erläutern würde, anwendet, die sehe ich am ehesten im generischen Maskulinum, in den Oberbegriffen oder Genus Commune. Wenn man Angst hat vor dem Begriff Maskulinum, kann man auch Genus Commune sagen, verwirklicht. Wir haben diese Möglichkeiten, und warum müssen wir uns jetzt krampfhaft auf die Suche nach anderen Möglichkeiten machen? Sprache entwickelt sich, ja, natürlich. Aber im Augenblick ist es doch so, dass solche Institutionen, auch wie das Institut in Mannheim, das IDS, das Institut für Deutsche Sprache, so klar Partei sind, dass man den Eindruck hat, Sprachentwicklung soll auch in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Und ich glaube, dass man sich das als Sprachgemeinschaft einfach nicht gefallen lassen muss.
Frau Müller-Spitzer dazu.
Das finde ich auch. Bin ich noch in Leitung?
Sie sind noch da, ja, bitteschön.
Das finde ich auch. Diese Ideologisierung der Sprachveränderung finde ich eine Katastrophe. Ich habe vor 30 Jahren von Frau Schoppe hier einen Vortrag gehört über die Darstellung der Frau in der Sprache oder Missachtung der Frau in der Sprache, war sehr interessant. Und es gibt einige Beispiele, wo ich dem zustimme. Aber da ging es noch nicht darum, die Sprache in der Form zu verändern, dass uns also man sich verrenken muss, um so etwas von sich zu geben. Und dass es ausartet in ein Sprachdiktat, wie das dieser Student, der da geklagt hat, erlebt hat, finde ich katastrophal. Und was Sie eben sagten, dass das in eine ideologische Richtung gehen soll, der Ansicht bin ich auch. Und dem stelle ich mich entgegen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, lange nicht mehr. Aber
hoffentlich lang.
Solange ich lebe, will ich damit nichts zu tun haben.
Ja, Frau Dötisch, auch von mir nochmal die ganz kurze Rückfrage. Ich weiß nicht, ob Sie unsere Diskussion schon gehört haben, als Heike Schmoll vorhin das Beispiel gebracht hat. Deutschlands bester Fußballspieler, Alexandra Popp. Ja, welche Gruppe hatten Sie da vor Ihrem geistigen Auge, bevor Alexandra Popp genannt wurde?
Ja, genau. Wenn die Engländer das sagen, verstehe ich das. Bei den Engländern hat es eine andere Bedeutung. Wenn es bei uns gesagt worden wäre, dann kann man eigentlich darauf nur stolz sein, wenn man die Frau Alexandra Popp in die Reihe der Männer einreiht, wenn ich nur daran denke, dass unsere Fußballspielerin viel weniger verdient. Ich mir aber in einem Artikel über Sozialismus und Kapitalismus neulich erklären lassen konnte, was das für eine Bedeutung hat, weil bei den männlich und weiblich darauf ankommt, was hinten rauskommt, kapitalistisch gesehen hinten rauskommt, und bei den Frauen kommt weniger raus, und darum werden die fußballspielenden Frauen schlechter bezahlt als die Männer.
Ja, den Punkt habe ich verstanden, aber wie ich auch überhaupt das Beispiel von Heike Schmoll sehr gut fand und auch verstanden habe, dass es inhaltlich natürlich eine andere Erklärung oder ein anderer Inhalt ist, als von der besten deutschen Fußballerin zu sprechen. Aber meine Frage war ja, vielleicht beamen sich nochmal in die Situation von eben zurück. Welche Gruppe hatten Sie vor Ihrem geistigen Auge? Hatten Sie wirklich die Männer- und die Frauennationalmannschaft, also männliche und weibliche Fußballspieler, vor Ihrem geistigen Auge? Oder war es eventuell doch ein Männerteam?
Nein, gemischtes Team. Okay. Ich habe also die Frau gesehen, Donnerwetter, dachte ich, die Frau ist in dem Bereich der Männer aufgenommen, und kurz vorher hatte ich gerade den Artikel da gelesen über Kapitalismus, warum die Frauen schlechter, und ich finde es nicht richtig, dass die Frauen schlechter bezahlt werden,
klar.
Aber die Erklärung Kapitalismus, Sozialismus war sehr eingängig.
Frau Dölitisch, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben noch 7 Minuten Zeit, nach Berlin zu schalten zu Frau Auschrat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ich habe zu dem Thema mal einen etwas provokanten Vorschlag, der sicherlich nicht umgesetzt werden kann. Aber wie wäre es denn, wenn wir einfach mal das Ganze umdrehen und die nächsten, weiß ich nicht, Jahrhunderte statt des generischen Maskulinum das generische Femininum nehmen und einfach sagen, wenn wir sagen Bäckerinnen, ja, da sind auch die Männer mit gemeint. Also einfach, es geht ja um Sichtbarmachen, ne? Die Frauen sind einfach nicht sichtbar. Ich bin jetzt beileibe keine Feministin, aber die Frauen sind nicht sichtbar, weil das einfach immer unter den Tisch fällt. Und wie würde das den Männern gefallen, wenn wir es einfach mal umdrehen, das Ganze? Und immer sagen, Herr Professorin.
Übrigens habe ich mir direkt die Frage gestellt, als wir Frau Müller-Spitze, als ich sie eben vorgestellt haben, heißt es jetzt Frau Professorin oder heißt es Frau Professor Müller-Spitze?
Wie Sie mögen, also wenn ich selber als Person angesprochen würde, einfach mal Professorin, Frau Professorin ist ja doppelt, genauso wie Herr Professor vielleicht. Luise Pusch, hätten Sie damit auf Ihrer Seite das generische Femininum, die hat auch mal vorgeschlagen, wir sollten doch einfach 20, 30 Jahre es umdrehen, dann wäre es vielleicht neutral. Ich möchte ganz kurz zu Frau Schmoll zurück, zur Positionierung, weil es ja unser Institut ist, was Sie kritisiert haben, also das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim hat eine Pressemitteilung herausgegeben für die Hörerinnen und Hörer als Information mit einem Plädoyer für gegenseitige Toleranz beim Thema Gendern. Wir haben uns darin nicht positioniert in dem Sinne, was hier besser und schlechter ist, sondern wir haben dazu aufgerufen, dass wir uns gegenseitig mit Toleranz begegnen und dass wir eben diesen Sprachwandel und diese unterschiedlichen Positionen stehen lassen. Also sowohl Menschen, die im generischen Maskulinum von ihm sprechen wollen, wie die anderen. Dass das schon eine ideologische Positionierung ist, wenn wir gerade sagen, versuchen wir doch auszugleichen und eben uns nicht zu spalten in dieser Frage, sondern einfach uns auch stehen zu lassen in unseren unterschiedlichen Positionen, das finde ich doch sehr problematisch.
Die Frage ist immer, auf wessen Kosten? Und wir haben festgestellt jetzt im Laufe dieser Sendung, Sprache entwickelt sich. Und an dem Punkt kommt jetzt für mich die Erzählung Ein Tisch ist ein Tisch von Peter Bixel ins Spiel, die ich großartig finde. Es geht um einen alten Mann, der anfängt, alles umzubenennen. Zum Bett sagt der Bild, zum Tisch sagt der Teppich und so weiter. Und Peter Bixel endet diese Erzählung. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen. Das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts mehr. Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr. Besteht die Gefahr, dass irgendwann Eliten oder als Eliten wahrgenommene Schichten nur noch mit sich selbst sprechen in Gendersprache? Frau Müller-Spitzer.
Also die Erzählung finde ich auch wunderbar. Sie ist unter Linguistinnen und Linguisten ein Standardwerk. Gar nicht bei geschlechtergerechter Sprache. Wir binden uns ja an eine Tradition. Und das, der Sprachwandel, so wie er jetzt stattfindet, der ist nichts Künstliches. Sprachwandel mit sozialer Funktion, den gab es schon immer. Also gerade zum Beispiel die Orientierung an Prestigesprachen, ne, in den 1920er Jahren das Französische, dass man sagt, ich habe ein Nécessaire oder ich gehe auf den Trottoir und heute das Englische. Das sind auch Sprachwandel mit sozialer Funktion und so ist es mit der geschlechtergerechten Sprache auch. Und wir kreieren ja kein völlig neues System. Also deshalb funktionieren diese Ideen zum Geschlechtsneutral Deutsch mit dem X dahinter oder so gerade nicht, weil die keine Anbindung haben an unseren Sprachgebrauch, weil das eine künstliche Sprache ist. Das ist aber die geschlechtergerechte Sprache nicht. Sie versucht, Mittel zu nutzen, sie weiterzuentwickeln, kommunikative Vorteile neuer Konstruktionen zu entwickeln, die aber angebunden sind an unseren Sprachgebrauch. Ich glaube aber schon, dass es sehr wichtig ist, uns eben doch auch gegenseitig zu respektieren und nicht versuchen, diese Spaltung immer mehr zu besingen sozusagen, sondern weiter zu forschen, weiter an der Sache zu arbeiten und uns gegenseitig mit Toleranz zu begegnen.
Heike Schmoll.
Das Entscheidende ist in der Tat die Verständlichkeit, die Kommunikationsfähigkeit. Insofern ist Sprache ein Instrument, Kommunikation zu ermöglichen. Ich glaube, dass die geschlechtergerechte Sprache hinderlich dafür ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Universitäten wir irgendwann die geschlechtergerechte Sprache pflegen werden, sehr viel mehr als in anderen gesellschaftlichen Segmenten. Und ansonsten gilt der Satz aus der Sprachgeschichte, dass umständlichere Formulierungen und schwierigere Sprachformen von der Sprachgesellschaft meist nicht praktiziert werden, sondern sie zur Faulheit und Ökonomie neigt, also die einfachste Form verwendet und das heißt nicht die geschlechtergerechten.
Das heißt, Sie glauben, diese Sprache wird sich nicht durchsetzen, die Gendersprache?
Nein, jedenfalls nicht in allen gesellschaftlichen Segmenten, in einigen ja.
Und das ist ja eigentlich auch ein schönes Plädoyer gegen ein Verbot der Gendersprache, kann man sagen. Denn es ist, oder so verstehe ich Sie auch, einfach das Plädoyer dafür, das gesellschaftlich aushandeln zu lassen. Und in dem Prozess sind wir ja drin. Und ja, ich finde das ausgesprochen spannend.
Genau. So. Das war unsere Diskussion über gendergerechte Sprache, eine Diskussion, die wir sicherlich fortführen werden. Sandra Schulz auch bei uns im Deutschlandfunk. Die Diskussion wird weitergehen. Welche sind nächste mögliche Schritte jetzt bei uns?
Ich sehe keine Meilensteine vor uns. Ich glaube, das ist und bleibt die Kernarbeit. Im Gespräch, in der Diskussion auszuhandeln, wer was wie macht. Natürlich im Wissen darum, dass wir einen respektvollen Umgang hier in unseren Redaktionen pflegen, dass jeder die Entscheidung des anderen toleriert. Und ich glaube, so werden wir das weiterhalten.
Ich bedanke mich bei Heike Schmoll, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei Professorin Caroline Müller-Spitzer, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Mannheim und bei meiner Kollegin Sandra Schulz, Redakteurin des Deutschlandfunks.